Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Ich begrüße heute in unserem Podcast Professor Dr. Kleine und Herrn Dr. Meister, mit denen ich heute über unser Darmzentrum sprechen möchte. Herzlich willkommen. Ich habe gleich zwei Einstiegsfragen. Einmal sagen wir Sie oder du?
Sie.
Okay, so machen wir das. Dann frage ich einmal, woher kommen Sie gerade zu diesem Podcast? Was haben Sie bis gerade eben gemacht?
Heute war Sprechstundentag, dementsprechend keine Operation geplant. Und daher komme ich gerade von den Patienten, die fragen, wie es weitergeht.
Ich komme gerade aus der Endoskopie, so eine der Hauptorte, wo man als Gastroenterologe tätig ist.
Wenn Sie sagen, wo ein Gastroenterologe tätig ist, was ist so eine Tätigkeit in Ihrem Job, die Sie jeden Tag machen, die so ganz klassisch ist?
Klassisch ist eine Endoskopie, das heißt eine der Wesen vieler Möglichkeiten, in den Patienten hineinzuschauen, ob über den Mund, über den After. Andere Tätigkeiten ist eine Sonografie, wo man mit Ultraschall sehr genau gucken kann, was den Patienten umtreibt, was die Beschwerden umtreibt. Und dazu gehören natürlich Untersuchungen, Anamnesen und andere Dinge.
Können Sie noch was ergänzen, Herr Professor Kleine?
Ja, meine Tätigkeit sieht ganz anders aus. Befindet sich meist im OP mit Operationen an Dickdarm, Enddarm, Leber, Bauchspeicheldrüse oder auch einfachen Bruchoperation und das ist wohl 90% meiner Tätigkeit.
Wir wollen heute über das Thema Darmkrebs sprechen. Für die Patienten ein sehr schwieriges Thema, wenn es sie betrifft, auch für die Angehörigen. Und wir wollen mal so ein bisschen herausfinden gemeinsam, was sind so erste Anzeichen, wie sieht eine Therapie aus, was erwartet da die Patienten. Und ich starte mal mit den Anzeichen. Was sind eigentlich erste Anzeichen für Darmkrebs? Wie erkennt man das als vielleicht auch Laie?
Ja, der Begriff erste Anzeichen ist beim Darmkrebs relativ schwierig, weil wenn ich Anzeichen für einen Darmkrebs habe, dann ist es ja, nicht selten spricht man von einer Blutung über den Kanal, manchmal spricht man von Bauchschmerzen, manchmal spricht man von Darmverschluss sogar. Also den Darmkrebs zu merken heißt per se, dass er schon relativ weit fortgeschritten ist. Natürlich ist es so, die Blutung ist immer zu beachten. Die Blutung über den After kann alles Mögliche bedeuten. Am seltensten ein Darmkrebs. Viel häufiger mal eine Hämorrhoide, Fissur, eine Divertikel, was ganz anderes. Aber eben genauso die Allgemeinzustandsverschlechterung, auch mal Fieber oder unklare Bauchschmerzen können es alles sein. Aber ein klares Zeichen für einen Darmkrebs, wo man sagt, jo, das ist Darmkrebs, da muss ich was machen, das ist eher schwierig.
Das heißt, das findet am ehesten der Hausarzt raus, weil ich mit unklaren Beschwerden komme?
Ja, Darmkrebs ist dann aufgrund der Blutung, der man dann nachgeht, zum Beispiel mit einer Endoskopie, eins der Differentialdiagnosen. Oder wenn ich eine Blutarmut habe, die ich im Blut messe, eins der Differentialdiagnosen. Genauso bei Bauchschmerzen aller Art, ob die von der Galle kommen, von der Bauchspeicheldrüse oder von einer einfachen Magen-Darm-Verstimmung, können in der weiteren Untersuchung irgendwann dann auch zu Darmkrebs führen. Ja.
Und welche Rolle spielt eine Vorsorgeuntersuchung? Es gibt ja Vorsorgeuntersuchungen für Darmkrebs dabei bei der Ermittlung der Diagnose?
Aufgrund dessen, dass wir eigentlich vor der Symptome sein wollen, also vor den Symptomen mit Blutung oder mit Schmerzen oder mit Darmengen, ist die Darmkrebsvorsorge ein ganz wesentlicher Anteil. Die Darmkrebsvorsorge soll ja eigentlich noch nicht mal den Darmkrebs suchen, sondern wir sind ja in der glücklichen Situation, im Dickdarm die Vorstufen des Darmkrebses zu erkennen, die Polypen. Das heißt, bei der eigentlichen Vorsorge gehen wir nicht auf Krebssuche, sondern gehen wir auf Vorstufensuche und die gucken wir uns nicht nur an, bis sie Darmkrebs wären, sondern die würden wir bei der Endoskopie natürlich versuchen zu entfernen, um hier einen Darmkrebs regelrecht zu verhindern.
Also ganz, ganz wichtig, wie oft macht man Darmkrebsvorsorge? Also wie oft sollte man zur Vorsorge gehen?
Die Darmkrebsvorsorgen beginnen im Moment für Patienten, die keine besondere Geschichte haben, von Familienbelastung oder anderen Dingen, ab dem 50. Lebensjahr für Männer und Frauen. Werden bei fehlenden Befunden in der Routine zweimal wiederholt. Das heißt, im 50. Lebensjahr, im 60. Lebensjahr und zur Diskussion auch jetzt das 70. Lebensjahr, wo man Darmkrebsvorsorge machen sollte.
Und Sie haben jetzt Risikofaktoren oder Vorbelastung schon angesprochen. Gibt es so Risikofaktoren, auf die jeder achten sollte?
Ja, da habe ich mehr so die familiäre Belastung gemeint als Risikofaktor. Das heißt, wenn ich natürlich in der Familie, so ähnlich wie bei, das, bei Brusterkrankungen ja auch ist, in der Familie also schon Eltern habe, die beide mit Polypen oder mit Tumoren belastet sind beim Darm, oder eben Geschwisterteil habe, was in der Form belastet ist, oder eine Erkrankung habe, wie bestimmte chronische entzündliche Darmerkrankungen, die ein höheres Risiko haben, Darmkrebs zu entwickeln, dann gilt es hier, diese Anamnesen zu beachten für den eigentlich einzelnen Patienten. Besteht das, was oben gesagt, diese Klinik, die dann auch schon aber auf fortgeschrittene Tumoren hinweist.
Man spricht ja ganz oft von, irgendein Stoff ist krebserregend. Also gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist etwas, was man vermeiden sollte, um Darmkrebs zu vermeiden?
Es gibt so allgemeine Anregungen zu sagen, gesund zu leben, was natürlich nicht nur für den Darm wichtig ist, genauso für Herz und Lunge und andere Organe auch, dass wir mit gesunder Ernährung, weniger rohes Fleisch, mit ausreichend körperlicher Tätigkeit als auch Gewichtsreduktion schon auch einem Darmkrebs entgegenwirken können. Aber eine klassische Diätvorschrift, wie zum Beispiel beim Diabetes oder bei der Gicht oder anderen Erkrankungen, gibt es nicht. Nein.
Was sagen Sie Menschen, die Angst vor einer Darmspiegelung haben und deswegen vielleicht auch nicht zur Vorsorge gehen?
Ja, da gibt's in meiner Erfahrung immer so zwei unterschiedliche Sorten von Angst. Die eine haben die Angst vor dem Ergebnis und die anderen haben die Angst vor der eigentlichen Untersuchung. Bei dem Ergebnis gibt's eigentlich nur gute Ergebnisse. Das heißt, entweder ich finde rechtzeitig was, und Darmkrebs ist ja was, was man, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ja sehr gut behandeln kann. Insofern gibt es eigentlich kaum ein schlechtes Ergebnis. Wir haben entweder die Polypen, die noch gar kein Krebs sind, die entfernen wir und können hier vor Krebswachstum regelrecht davor bewahren, oder wir haben den Darmkrebs in einer früheren Situation eben als Vorsorge gefunden und können den Patienten gesund operieren. Oder wir finden nichts. Und auch wenn wir nichts finden, ist ein gutes Ergebnis. Der Patient hat 10 Jahre wieder vor mir Ruhe. Die andere Gruppe ist die, die Angst vor der Untersuchung haben. Und das kann ich verstehen, weil es ist zeitlich sehr aufwendig. Die Patienten müssen mühevolle Trinklösungen über sich ergehen lassen. Die müssen den Darm säubern. Sie müssen doch überwiegend häufig auch eine sogenannte Rauschnarkose, keine Vollnarkose, eine Sedierung über sich ergehen lassen, damit sie die Untersuchung schmerzfrei auch erleben, was ja auch problemlos geht. Und das sind Dinge, die einen so ein bisschen in Abhängigkeit begeben in eine Arztsituation, obwohl man eigentlich nicht krank ist, sondern nur zur Vorsorge geht. Also die Ergebnisse der Darmkrebsvorsorge sind so gut, dass auch jeder Patient das nutzen sollte, zumindest der, der sich beim Autofahren anschnallt oder vielleicht zur gynäkologischen Vorsorge geht, der sollte auch die Darmkrebsvorsorge nutzen.
Wenn ein Tumor entdeckt wird, bei der Vorsorge zum Beispiel, wie geht es dann eigentlich weiter von der Diagnose an?
Zunächst muss das Umfeld abgeklärt werden, ob es irgendwo hingestreut hat. Die typischen Wege sind über das Blut in die Leber oder die Lunge, sodass da eine Bildgebung stattfinden muss. Und lokal, was die Lymphknoten angeht, die allerdings immer bei der Operation mit entfernt werden müssen, also eine richtige Operation, onkologisch, also Krebsoperation am Dickdarm, beinhaltet immer die ganzen Gefäße und Lymphknoten, die den Abschnitt betreffen, mit zu entfernen. Das heißt, das muss vorher genau abgeklärt werden, ob es dort eine Ausbreitung gibt, die dann möglicherweise ein anderes Vorgehen als die primäre Operation nach sich zieht.
Wie lange dauert es normalerweise von der Diagnose, bis dann operiert wird?
Das geht schnell bei uns. Wir können natürlich immer schnell vermitteln, was die Untersuchung angeht, sodass wir das immer versuchen, innerhalb von 2 Wochen zu organisieren. Hängt natürlich entscheidend davon ab, um was für einen Darmkrebs es sich handelt, ob es Dickdarmkrebs oder Enddarmkrebs ist, weil der Enddarmkrebs sehr viel aufwendiger ist in der Vorbereitung. Und auch Vortherapien da sehr viel häufiger sind. Aber beim Dickdarmkrebs ist eigentlich innerhalb von 2 Wochen soweit alles durchgeführt, dass die Operation dann auch umsetzbar ist.
Sie kommen jetzt aus 2 verschiedenen, aber sehr eng verzahnten Fachbereichen. Einmal aus der Allgemeinchirurgie, einmal aus der Gastroenterologie. Wie arbeiten Sie konkret zusammen bei der Behandlung von Darmkrebspatienten?
Das fängt ganz früh an, dass wenn die Erstdiagnose im Haus gestellt wird, was den Dickdarmkrebs angeht, nehmen wir häufig auch während eines stationären Aufenthaltes Kontakt auf, machen gemeinschaftlich Visiten. Wir treffen uns einmal die Woche in der Tumorkonferenz regelhaft, aber auch sonst haben wir eigentlich jeden Tag Austausch über Patienten und wenn auch eine Meinung, was das weitere Vorgehen angeht, ist dann ein sehr kurzer Kontakt möglich.
Sie haben die Tumorkonferenz jetzt schon angesprochen. Was ist das eigentlich genau? Also was passiert da genau und welche Rolle spielen die Tumorkonferenzen bei der Behandlung?
Die Tumorkonferenzen sind so vorgesehen, dass sie immer vor einer Therapie stattfinden und danach, um das weitere Prozedere dann festzulegen, sodass eigentlich jeder Patient zweimal in der Tumorkonferenz auftaucht. Die Tumorkonferenzen finden einmal in der Woche statt, jeweils mittwochs, und beinhalten viele Kollegen neben uns Chirurgen und den Gastroenterologen noch die Radiologen aus dem Haus und Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich der Strahlentherapie, Onkologie und Pathologie und zusätzlich aus dem Haus auch die onkologische Pflege und die Psychoonkologie.
Bei der Behandlung von Darmkrebs hat sich da in den letzten Jahren irgendwas verändert, also was das Erkennen oder das Behandeln von Darmkrebs angeht?
Auf jeden Fall, gerade was die weiteren genetischen Untersuchungen angeht, gibt es Mutationen, die gefunden werden können. Es gibt Veränderungen genetische, die zu einer anderen Therapie führen, die auch noch weitere Therapieoptionen, besonders im metastasierten Stadium, ermöglichen. Das ist sehr viel spezieller geworden, gerade von der medikamentösen Therapie. Es gibt Immuntherapien, die Ansätze haben und in den Zellen selber andere Regionen angreifen als die Chemotherapien und dadurch weniger Nebenwirkungen haben und teilweise bei Patienten eingesetzt werden können, die sonst schlecht behandelbar sind. Das heißt, da hat sich viel geändert. Was die Indikation zur Chirurgie angeht, hat sich jetzt grundlegend nichts geändert. Eine Ausnahmesituation stellt Enddarmkrebs dar. Dort werden in manchen Fällen bei sehr guten Ansprechen auf die Vorbehandlung, wir reden da von ca. 5% der Patienten, ist es möglich, dass auch ohne eine chirurgische Therapie langfristig Krebsfreiheit erreicht werden kann.
Wir haben über die OP schon gesprochen oder beziehungsweise schon angerissen. Wie wird eigentlich operiert? Ist das minimalinvasiv? Bei uns im Haus wird zum Teil in der Urologie auch roboterassistiert operiert. Wie ist das bei Darmkrebs?
Genau, es gibt alle Möglichkeiten, das zu operieren. Eine offene Operation, eine minimalinvasive, entweder robotisch oder laparoskopisch, also mittels Kamera direkt. Die Unterschiede bestehen für die Patienten darin, wie die Narben dann nachher aussehen, in der Ausdehnung natürlich, aber auch schnellere Krankheitsverläufe unter minimalinvasiver Chirurgie sind häufig. Es ist so, dass im Bauchraum im Ende die Operation dieselbe ist, nur der Zugangsweg ist unterschiedlich. Aber gerade für die Dickdarm- und Enddarmchirurgie hat sich gezeigt, dass die Verläufe besser sind nach minimalinvasiven Eingriffen, die Krebsbehandlung genauso effektiv ist. Das ist auch entscheidend, dass da kein Nachteil durch entsteht für die Krebsbehandlung. Und das hat dazu geführt, dass weit über 95% der Krebsoperationen minimalinvasiv sind. Robotisch ist das auch möglich und wird es auch in Zukunft immer mehr sein, macht aber weder für das Zugangstrauma noch für die Operation selber einen relevanten Unterschied für den Patienten.
Der Patient ist ja in Vollnarkose und trotzdem interessiert es die Patienten immer, wie lange dauert so eine OP eigentlich?
Da habe ich ja immer für jeden Patienten dieselbe Antwort. Für den Patienten am besten so lange, bis die Operation fertig ist. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, das fängt an bei ganz unkomplizierten, leichten Eingriffen von 1,5 Stunden bis hin zu 6-7 Stunden. Und am Ende sollte die Operation erfolgreich sein.
Nach der OP, wie lange dauert dann die Heilung?
Da gibt es auch natürlich Mittelwerte und die liegen bei Dickdarmkrebs, das heißt eine rechtsseitige Entfernung des Dickdarms oder linksseitige Entfernung ungefähr bei 7 Tagen. Teilweise bei jüngeren Patienten auch innerhalb von 5 Tagen. Das ist auch unterschiedlich und abhängig von vielen Faktoren. Beim Enddarmkrebs ist es etwas länger, da sind es meist so 9 bis 10 Tage.
Die Patienten dann im Krankenhaus sind quasi.
Genau, kompletter Krankenhausaufenthalt.
Okay, und ist dann noch irgendeine Nachbehandlung notwendig?
Genau, das besprechen wir dann bei den Tumorkonferenzen. Nach der Operation hat jeder eine Tumorkonferenz und dort wird festgelegt, ob eine zusätzliche Chemotherapie hilft, um zu verhindern, dass der Darmkrebs wiederkommt, Auch wenn er komplett entfernt ist, ist in manchen Fällen, gerade wenn Lymphknoten betroffen sind, eine zusätzliche Chemotherapie sinnvoll. Und das wird dann individuell entsprechend des histologischen Ergebnisses dann entschieden.
Wie erleben Sie das, Patienten und Patientinnen, die hier wegen Darmkrebs behandelt werden? Wie erleben die diesen kurzen Zeitraum, in dem dann sie hier behandelt wird? Und wie begleiten Sie sie dabei? Sie haben gerade schon von der Psychoonkologin gesprochen.
Wie Sie sie gerade schon durchgehört haben, ist ja der Darmkrebs sehr unterschiedlich. Also wir haben ja gerade in der Gastroenterologie, in der Endoskopie durchweg Patienten, die haben Polypen, die wir abtragen. Das sind sogenannte Vorstufen. Und nicht ganz selten sind in diesen Vorstufen auch schon Tumoren, also Krebse drin. Und je nachdem, nach Ausbreitung dieses Krebses in den Polypen, ist damit mit der Entfernung des Polypens die Krebsbehandlung schon fertig. Das heißt, der Patient erlebt eine normale Koloskopie. Er hat die Diagnose Darmkrebs, die man auch so mit ihm besprechen muss. Aber der eigentliche Verlauf ist ein ambulanter Tagesaufenthalt, der ihn von dem Darmkrebs befreit. Und wir haben genauso Patienten, die kommen mit einer schweren Blutarmut zu uns und fühlen sich insgesamt sehr schlecht, sind schon körpergewichtsgemindert und wir sehen bereits im Ultraschall, wir haben einen weitest fortgeschrittenen Darmkrebs mit vielen Streuungen in Leber und Lunge und im Bauch und haben hier natürlich einen Patienten, der ganz anders anzusehen, als auch zu behandeln, als auch zu führen ist, als dieser davor. Beide haben Darmkrebs, aber beide bedarfen einer ganz unterschiedlichen Zuwendung, die wir mit unterschiedlichen Disziplinen, die dann über Sozialdienste, über Onkologien, Palliativbehandlungen, Psychoonkologien dann zu diesem Patienten geführt und für die Patienten zur Verfügung stehen hier im Haus.
Bei dem Beispiel von dem Patienten, der jetzt einfach über so eine Polypenbehandlung dann wieder geheilt ist, muss der sich nach so einer OP noch irgendwie anders verhalten als vorher?
Ja, er muss sich insofern anders verhalten, dass natürlich auch diese Dinge interdisziplinär besprochen werden. Auch hier gibt es sehr organisiert, durch Leitlinien stark strukturiert, Nachsorgeempfehlungen, die wir umzusetzen haben, mit entsprechenden Vorstellungen in unserer Konferenz, wie schon öfter genannt. Und da werden strikte Nachsorgeempfehlungen genauso ausgesprochen, die aber möglicherweise nur darin bestehen, dass man vielleicht in die Vorsorgekoloskopie, die eigentlich nach 10 Jahren zu machen ist, schon nach einem Jahr macht und sonst eigentlich nichts weiter zu beachten ist.
Gibt es einen Moment oder eine Patientengeschichte, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, man hat viele Patienten und viele Geschichten, das ist richtig. Eine ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben, die ist mindestens 15 Jahre her. Da haben wir ja auch hier Entwicklungen in der Gastroenterologie, dass wir Möglichkeiten haben, auch Komplikationen selber zu beherrschen. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen im Team, auch gerade wenn wir sehr schwierige Patienten haben. Auch wir in der Endoskopie verletzen den Darm sehr selten, aber bei großen Operationen endoskopisch sind wir auch froh, dass wir einen Chirurgen im Nacken haben, der dem Patienten akut und schnell weiterhelfen kann. Nun haben wir über Jahrzehnte immer bessere Techniken entwickelt, auch Darmverletzungen selber zu behandeln, endoskopisch. Wir sind also auch in der Lage, vollständige Perforationen, die wir haben bei Pulvektomien, durch besondere Techniken wieder zu verschließen. Da gibt es sogenannte Großklippverfahren, als die dann vor 15 Jahren mal so dann zunehmend in die Benutzung kamen. Hatten wir auch da eine Verletzung, dann wurden die ersten dieser Clips benutzt und wir haben damit auch gute Darmverschlüsse, die der Darmszu, heißt es, dann erreichen können. Um das Ganze zu kontrollieren, wurden dann Kontrastmittelverfahren eingesetzt. Das heißt, man muss dann nochmal den Darm mit Kontrastmittel füllen, um zu sehen, ob der Darm wirklich zu ist, also dieses Loch wirklich geschlossen ist, dass der Patient genauso friedlich wieder nach Hause gehen kann, wie er gekommen ist. Und in Form dieses Befund ist, der dann aufgetreten war, versorgt wurde mit dem Clips, hieß es dann aus der Radiologie, der Darm ist zu. Da waren wir alle sehr erfreut, sozusagen. Haben wir nochmal mit dem Chirurgen gesprochen, der Darm sozusagen auch da nochmal vorgestellt, dem Patienten, da ist was. Und dann sagte der Chirurg auch, ja, hab schon gehört, die Radiologie hat gesagt, der Darm ist zu. Und da waren wir beide zufrieden, der Chirurg und der Dentist, und gesagt, Mensch, ist ja klasse, der Darm ist jetzt verschlossen und es tritt kein Kontrastmittel aus, der Darm ist zu. Und dann wurde es nochmal hin und her diskutiert aus der Radiologie und dann kam wieder der Rückruf aus der Radiologie, nein, der Darm ist zu. Und dann haben wir gesagt, ist doch super, der Darm ist zu, also es tritt kein Kontrastmittel aus. Nein, es war so, der Darm war vollständig zu. Das heißt, wir haben es geschafft, mit dem großen Clip den Darm komplett zu verschließen. Und das ist natürlich was ganz anderes und dann musste uns doch der Chirurg helfen, dann musste den Darm wieder eröffnen. Und der Darm blieb dann auch zu und der Patient ging es auch danach. Aber das ist schon eine Situation mit neuen Methoden, neuen Techniken, die dann auch mal zu Skurrilitäten führen können.
Haben Sie auch noch eine Patientengeschichte oder eine Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, auch da sind natürlich viele Geschichten, die man so schnell mal keine parat hat, wenn es mal notwendig ist. Aber eine Geschichte, die wir auch schon mal vorgestellt hatten von einer jungen Patientin Mitte 30, die Metastasen dann schon in der Leber hatte und dort aber auch eine Metastasenentfernung hier bekommen hatte. Das war, glaube ich, die erste minimalinvasive Leber-Hemihepatektomie, also rechtzeitige Teilentfernung, die wir hier gemacht hatten, erfolgreich, die dann aber tatsächlich nach einem halben Jahr noch eine weitere Metastase hatte. Und da war das, was Sie so angesprochen hatten, dieses, was das mit dem Patienten macht, das war halt von Euphorie über Enttäuschung wieder hin zur Euphorie. Also das ist immer ein extremer Wechsel, was Wechselbad der Gefühle, die die Patienten auch mitmachen müssen. Und auch viele machen, gerade die Jüngeren. Und wo dann aber auch in einem zweiten Anlauf die Leber komplett saniert werden konnte, minimalinvasiv, sodass am Ende die Patientin bis heute jetzt tumorfrei ist. Das sind schöne Geschichten bei schwierigen Verläufen, aber man muss sagen, für uns ist das natürlich dickes Geschäft, aber für die Patienten, gerade Jüngere, ist das immer ein Weltzusammenbruch und dann wieder viel Heiterkeit, die dann aber auch ganz schnell wieder zusammenbricht. Also schwer zu begleiten und die Psycho-Onkologie, die immer hier parallel läuft, hat, glaube ich, auch einen großen Stellenwert daran, dass das für die Patienten erträglich wird.
Dann bin ich, glaube ich, einmal so durch den Weg des Patienten von der ersten Diagnose bis zur Operation durch. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen im Rahmen des Darmzentrums? Haben Sie noch Themen, wo Sie sagen, das sollten wir nochmal erklären oder die Fragen kommen immer wieder?
Ich glaube, was nochmal interessant wäre, nochmal klarzustellen, wie für die Patienten die Wege sind. Viele Patienten fühlen sich natürlich, wenn Sie die Erstdiagnose haben, Darmkrebs, dann so ein bisschen überfordert, was muss ich jetzt machen? Und wenn für viele niedergelassene Kollegen ist es häufig nicht so möglich, die Zeit aufzubringen, um alles detailliert zu besprechen, welcher Schritt nach welchem kommt, da kann ich nur anbieten, da sind wir natürlich als Darmzentrum schon immer Ansprechpartner, um den Patienten schnell zu zeigen, wie die Möglichkeiten sind, damit keine Zeit verloren wird. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur aus onkologischer Sicht, also aus Krebssicht, wie schnell der wächst und ob man es dann auch operieren kann, ja oder nein. Das ist manchmal gar nicht so entscheidend. Da kommt es auf 2-3 Tage gar nicht so an, ob der nun zu operieren geht oder nicht. Aber für die Patienten ist es, glaube ich, extrem schwierig, die Zeit, wo sie noch in der Luft hängen. Also eine Diagnose haben und gar nicht wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, da können wir hier dadurch, dass wir, glaube ich, relativ kurze Wege haben, schnell helfen, was Entscheidungen angeht, wie es weitergehen kann.
Und dann wäre der erste Kontakt diese Sprechstunde, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Genau, wir haben eigentlich viele Möglichkeiten, um uns wenigstens zu kommen. Das geht über die MATZ, das Medizinische Aufnahmezentrum, über den Telefon dort, über die Sekretariate. Ist eine typische Möglichkeit und viele niedergelassene Ärzte haben auch Durchwahlen, um uns direkt zu erreichen, wenn es mal nicht direkt funktioniert telefonisch.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Lanze für die Vorsorgekoloskopie brechen, die jetzt gar nicht die Domäne des Krankenhauses ist, sondern ja überwiegend eine ambulante niedergelassene Tätigkeit ist. Aber die Vorsorgekoloskopie unterscheidet sich nochmal von vielen anderen Krebsversorgungen. In der Richtung, dass Sie ja sehr oft die Mammographie oder die Prostatavorsorge vergleichend erwähnen können. Aber hier wird ja nicht die Vorsorge im Rahmen einer Vorstufe, sondern nur direkt der Krebs gesucht. Das heißt, ich kann ja so oft eine Prostata- oder Mammographie machen. Ich kann den Krebs ja nicht verhindern, nur rechtzeitig entdecken. Beim Dickdarm ist es so, dass ich gar nicht den Krebs suche, sondern bei der Koloskopie suche ich die Vorstufen des Darmkrebses durch die Entfernung der Vorstufen. Ist man überwiegend in der Lage, die Entwicklung eines Darmkrebses vollständig zu verhindern.
Dann schließe ich das Gespräch an der Stelle, was das Darmkrebszentrum angeht und höre nochmal mit ein paar persönlichen Entweder-Oder-Fragen auf. Sie müssen sich einigen, wer als erstes antwortet. Ich stelle mal eine Entweder-Oder-Frage und dann beantworten Sie jeweils abwechselnd. Kantine oder Essen selber mitbringen?
Ja, ich gehe gerne in die Kantine, weil da treffen wir uns unter anderem, um uns über andere Dinge auch mal als die Patienten auszutauschen. Das ist immer der soziale Faktor, der entscheidend ist, dass ich da gerne hingehe, zumal das Essen auch ganz gut ist. Aber ich schaffe es zeitlich manchmal schwierig, aus dem OP zu kommen. Aber sonst Kantine.
Das klingt mir bekannt. Also Kantine oder gar nicht.
Früher Vogel oder Nachteule?
Auf jeden Fall Nachteule, weil diese morgendliche Aufstehen um 5.30 Uhr werde ich mich nie dran gewöhnen.
Auf alle Fälle früher Vogel. Erstmal den Schreibtisch fertig machen, dann arbeiten gehen.
Treppe oder Fahrstuhl?
Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir laufen immer Treppe. Ich glaube, manche Fahrstühle haben wir noch nie genutzt hier im Haus. Und wir treffen uns auch häufiger im Treppenhaus.
Das Treppenhaus ist die soziale Kommunikationsstelle des Vinzenz-Krankenhauses und Fahrstühle sind teuer und wir sind schon seit 25 Jahren, seitdem ich hier bin, angehalten, nicht nur selbst, sondern auch alle unsere Mitarbeiter anzuhalten, die für den Patiententransport freizuhalten.
Und außerdem ist unser Fitnesscenter gleichzeitig.
Ja.
Kaffee oder Tee?
Ja, auch da ist einfach für mich die Entscheidung für Kaffee. Ja, schon immer.
Für mich noch viel einfacher Kaltgetränke.
Keins von beiden also. Schön, dann war es das für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und so ein bisschen Einblicke gegeben haben und wünsche noch einen schönen Resttag.
Das wünschen wir auch.
Ja, vielen Dank.